Es wird teuer und wieder Katastrophe. Und zwar ganz einfach, weil die Ukraine, also wir können von den 30 Millionen Hektar, werden wir circa 30-40% gar nicht anbauen können. Und wir Landwirte, dadurch, dass wir jetzt auch mit einer gewissen Unsicherheit leben, gewisse Betriebsmittel nicht so zur Verfügung haben, wird das insgesamt im besten Fall dazu führen, dass wir die Hälfte der Vorjahresernte erreichen.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute kann es zu Hintergrundgeräuschen kommen. Wir sind in einer sehr wuseligen Umgebung. Es geht richtig zu. Viele hunderte Leute arbeiten, sind aber auch da, um Spenden entgegenzunehmen.
Wir sind in der Einsatzzentrale von Support Ukraine Now Linz und sitzen dem Initiator gegenüber, ein ganz besonderer Mensch, nicht nur wegen seiner freiwilligen Einsatz, den er hier zeigt, sondern auch von seiner Geschichte, Thomas Brunner.
Hallo, grüß euch.
Servus Thomas, freut uns, dass du schnell Zeit nimmst. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde länger braucht, dass wir dich quasi vors Mikro bringen, weil du natürlich jetzt gerade der gefragteste Mann des Tages bist da. Erzähl uns einmal, was machst du da in der Zentrale? Wie kann man sich das vorstellen, was ihr da eigentlich gerade leistet?
Naja, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben im Wesentlichen vor 4 Wochen, als ich zurückgekommen bin aus der Ukraine, haben wir uns mit Freunden hingesetzt, dass wir so einen Hilfsverein gründen. Und die Ursprungsidee war einfach, die Spendenbereitschaft, die einfach schon da war, eine Annahmestelle zu machen und das weiterzuliefern in die Ukraine. Und wir haben jetzt mittlerweile nach fast 4 Wochen, also sind noch nicht ganz 4 Wochen, haben wir an die 90 Tonnen an Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Wir haben über 250 Flüchtlinge in privaten Unterkünften untergebracht. Wir haben wahrscheinlich so einen Pool von 200 bis 250 Freiwilligen, die uns die ganzen Spenden, weil wir sortieren ja zum Beispiel die ganze Kleidung durch, wir sortieren die gesamte Medikamentenspenden auch durch, Lebensmittel etc. Also alles, was vorbereitet ist, da ist viel Arbeit auch dahinter. Und da haben wir auch täglich um die 25 bis 30 Menschen hier, Freiwillige.
Wahnsinn.
Die da helfen und insgesamt einen Pool von circa 250 Leuten. Ja. Bei uns sind alle ehrenamtlich unterwegs, auch viele Ukrainer, die schon mithelfen. Und die Hilfsbereitschaft in der österreichischen Bevölkerung, in der Linzer Bevölkerung, in der oberösterreichischen Bevölkerung ist schlichtweg ein Wahnsinn. Also extrem toll und wir verstehen uns jetzt nicht nur als Verein, der jetzt nur unsere Sachen macht, sondern wir verstehen als Plattform. Also wenn jetzt zum Beispiel, hatten wir einen Fall, eine Fahrschule aus, ich glaube, Kremsmünster waren die, die hatten innerhalb von ein, zwei Tagen auch einen kompletten LKW geladen gehabt und konnten den aber jetzt nicht in die Ukraine bringen, weil halt die größeren Organisationen selbst auch noch nicht weiter gewusst haben. Und dann haben wir gesagt, okay, schaut her, wir haben dieses ganze Netzwerk, weil ich halt jetzt seit 18 Jahren in der Ukraine bin und in verschiedenen Jobs auch war. Ich kenne viele Menschen drüben und ein Freund von mir hat, der eben ein Import von Coca-Cola Europa ist, hat sich von der Schweiz nach Polen versetzen lassen, ist Ukrainer. Die haben da ein komplettes Coca-Cola-Lager ausgeräumt mit Anladerampen und die schicken jetzt pro Tag an die 60 LKWs von Lublin in die Ukraine rein.
Großartig.
Sind von dort wieder alles vernetzt und das sind alles sehr systemische Menschen, Manager und ich bin selber Unternehmer, ich bin Agrarunternehmer.
Ja, ich wollte gerade sagen, was befähigt dich eigentlich da dazu? Du bist Linzer eigentlich aus St. Florian und sprichst aber perfekt Russisch quasi.
Ja, auch Ukrainisch.
Auch Ukrainisch.
Mittlerweile, ja.
Und wie ist das dazu gekommen eigentlich?
Na schau, ja, ich habe in Linz Handelswissenschaften studiert, habe dann ein Erasmus-Studium in Spanien gemacht und in Spanien meine Liebe zum Ausland entdeckt. Ich hatte dann noch meinen Zivildienst zu machen. Und mit 24, 25 wollte ich halt nicht mehr zum Heer und habe mich dann umgeschaut und da gab es diesen Zivildienst im Ausland, Gedenkdienst. Und mit diesem Gedenkdienst bin ich nach Moskau, war dort 1,5 Jahre, also dieser Zivildienst hat ein bisschen länger gedauert und habe damals für mich Osteuropa entdeckt, meine Liebe zu Osteuropa und bin dann zurück nach Wien.
Hast du auch Russisch gelernt in dieser Zeit
quasi? Genau, ich habe mich vorher schon, auf der Uni habe ich schon Russisch zu lernen begonnen. Und in Moskau dann Nolens non volens, also musste ich dann natürlich, ja. Bis dieser Sprung war wirklich ins kalte Wasser. Und da musste ich halt dann die russische Sprache auf die harte Tour lernen. Und das ging auch dann nach einem halben Jahr relativ gut, nicht so schnell wie mit Spanisch, aber mittlerweile ist es halt fast meine zweite Muttersprache. Und dann bin ich zurück nach Wien, habe einen Job gesucht und bin dann bei Henkel gelandet im Marketing. Und die haben mich dann nach 2 Jahren in die Ukraine geschickt ins Marketing. Da bin ich dann relativ schnell Marketingdirektor geworden. Das habe ich gemacht bis 2010. Und dann wäre halt in der normalen Konzernhierarchie wäre es halt üblich gewesen, dann wieder zurück in die Zentrale, um dann den nächsten Sprung wieder irgendwo Länderchef oder so irgendwie zu werden. Und ich hatte damals schon meine Frau kennengelernt.
Eine Ukrainerin?
Eine Ukrainerin. Meine Frau ist Architektin aus Dnipro. Und sie hat nichts dagegen gehabt, nach Österreich zu gehen. Und ich habe damals schon auch in ein Agrarbusiness investiert gehabt. Und da wollte ich mich dann halt noch stärker einbringen. Und wir haben damals halt begonnen, dann eine Schweinezucht aufzubauen, weil das vor 12 Jahren in der Ukraine ziemlich nachgefragt war, die Preise sehr hoch waren und die Ukraine ein typisches Land ist, wo halt Schweine in großem Maßstab gezüchtet und gemästet worden sind in der Vergangenheit. Und ja, und da bin ich dann eingestiegen und haben wir das gemacht. Das war halt auch wieder ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich aus dem Konzern raus, wo du deine IT-Abteilung hast, wo du deine ganzen Agenturen hast, ja, jeder nimmt im Prinzip die ganze Arbeit ab und du bist halt so ein bisschen der Stratege, aber du bist halt eher in einer sehr engen Arbeit, wobei sie Marketing eh noch breiter ist. War das dann halt dieser Sprung in dieses Do-it-yourself.
Bist du Bauer geworden quasi?
Ja, ich bin Bauer geworden, wobei ich habe ein Team von 35 Leuten. Und es ist natürlich schon so, also ich würde mich nie mit einem Bauer hier vergleichen im Sinn von, weil die wissen mehr, die haben technisch wahrscheinlich mehr Ahnung, weil sie alle wirklich am Traktor sitzen, auch selber viel reparieren. Ich habe für diese ganzen Sachen halt Mechaniker, ich habe einen Agronomen, also ich kenne mich am Feld aus, ich habe den groben Überblick, ich weiß die Grundzüge, aber dann so im Detail mit den Spritzen.
Du bist der Manager wieder einmal.
Genau, ich bin eigentlich wieder Manager. Das ist jetzt natürlich...
So wie auch hier. Und das ist eben der Bogen, den wir da machen wollten, weil das ja mittlerweile auch fast wie ein Unternehmen funktioniert, oder? Die ganze Initiative.
Na, natürlich, du hast, wenn du Größe hast, brauchst du Strukturen. Wenn du Größe hast, brauchst du auch klare Abgrenzungen von den Verantwortlichkeiten, wer in welcher Rolle ist. Ja? Weil ich bin natürlich dann zum Beispiel stark in der Rolle des Initiators, stark in der Rolle auch eher im Vordergrund mit den Medien, auch meine Story etc. Ja? Und dann haben wir aber natürlich auch ein Backoffice. Ja? Wir haben im Hintergrund ja auch viel logistisch zu lösen. Dann haben wir wieder den Hans-Peter zum Beispiel, der kümmert sich um die interne Logistik. Das ist halt Warenannahme und dann Abholungen von verschiedenen Gemeinden, weil es ist nicht so, dass wir jetzt nur in Linz sammeln, sondern es gibt halt so wie Zwettl, Aktion Zwettl, die haben sich angeschlossen. Es sind viele...
Und ihr seid die Anlaufstelle dann auch für diese kleineren Geschichten.
Genau, also wir sind da ganz offen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, alles zu uns, aber bei uns kann man andocken.
Ja.
Und wir haben dann zum Beispiel auch bei gewissen Lieferungen, wenn die einen Bus oder so zusammen gehabt haben, die erste Tour haben wir gemeinsam mit der Pfarre St. Barbara in Wien gemacht. Die hatten den Bus noch nicht voll. Die haben gesagt, okay, wir haben die Sachen. Unsere Anna, also die zweite Vereinsobfrau, die ist dann sofort auch da mitgefahren. Das heißt, der Punkt ist der, wir sind wahrscheinlich schon sehr fortschrittlich, also wenn man jetzt von Unternehmensmodell spricht, sind wir wahrscheinlich das Unternehmensmodell der Zukunft. Das heißt, ziemlich flache Hierarchie, ziemlich offen als Plattform, jeder versteht seine Rolle, jeder hat im Wesentlichen seine Ziele auch in einer gewissen Weise befriedigt, das, was sich vorgenommen hat und fast wie ein Cluster.
Sehr flexibel auch, oder?
Ja, genau.
Wir sind halt zu dir gekommen, da sind natürlich auf einmal 50 Flüchtlinge gerade angekommen, die du eingewiesen hast.
Ja. Oder mehr.
Und das war sogar mehr.
Das kannst du ja nicht einschätzen, wann die kommen oder wie die kommen.
Genau, und vor allem, wir haben dann begonnen, am Anfang waren wir die ganze Zeit offen. Dann haben wir gesagt, okay, Wenn wir die ganze Zeit offen sind, dann haben wir die Menschen, die die Ware sortieren, und die sie nehmen, haben wir ständig ein Chaos. Jetzt haben wir gesagt, okay, von 10 bis um 1 Uhr können die Flüchtlinge kommen und sich die Kleidung aussuchen und Lebensmittel holen. Danach ist zu und dann bringen wir das alles wieder in Ordnung. Und dadurch haben wir dann auch eine Ruhe reinbekommen und weniger Chaos. Und das ist halt auch etwas, was sehr wichtig ist, weil wie in jedem Unternehmen, wenn du verstandene Abläufe hast, dann kennt sich jeder aus, dann ist es weniger Stress und es läuft alles in geordneten Bahnen. Und das ist halt hier auch wichtig, weil wir halt einfach schon seit, ja, wahrscheinlich pro Tag wahrscheinlich 200 Leute auf jeden Fall hier haben, an Flüchtlingen, die vorbeikommen, sich was abholen. Und in der Früh haben wir es jetzt so, dass wir von verschiedenen Lebensmittelketten Lebensmittelspenden bekommen. Also das halt vielleicht in 2 Tagen ablaufen wird oder solche Dinge, die bringen wir her. Und die Leute können sich das mal so holen. Das ist insofern wichtig, weil ja die ganzen finanziellen Hilfsleistungen erst schon langsam anlaufen. Ja? Also die Menschen haben die Flüchtlinge haben die Dokumente alles ausgefüllt und dann die Bearbeitung, und bis es tatsächlich zur Auszahlung kommt, da vergehen 2, 3, 4 Wochen. Also wir kennen jetzt noch nicht die Beispiele, die halt wirklich das Geld schon überwiesen bekommen haben. Und da ist es halt wichtig, dass wir praktisch in die Bresche springen.
Schnell helfen.
Schnell helfen. So, und dann hast du die ganz normalen menschlichen Verhaltensweisen, es gibt da was gratis, ich bin in Not, ich weiß nicht, ob es morgen noch was gibt. Ich nehme so viel ich kriegen kann. Ja? So, und dann hast du viele Menschen, und dann die hinten in der Schlange stehen, verstehen dann, wenn sie nicht nach vordrängen, bekommen sie nichts. Ja? Und das hatten wir jetzt ein paar Mal, und jetzt haben wir uns alle gesagt, wir sperren um 10 Uhr nicht auf, lassen wir jetzt mal alle stehen, und dann habe ich einfach mal mir die Leute mehr oder weniger versammelt und ein paar grundsätzliche Dinge auf den Weg mitgegeben, die da lauten so auf der Art, erstens, dass wir jeden Tag was bekommen, dass jeder was bekommt, dass das nicht das Problem ist, dass wir hier in Österreich sind und auch ihr Verhalten hier wichtig ist. Und zuerst nehme ich ihnen mal die Angst, dass sie ohne Hilfe wären, das ist so nicht, ja. Das Zweite, habe ich dann auch gewisse typische Verhaltensweisen angesprochen, die wir halt auch aus der Ukraine kennen, weil meistens hast du immer ein paar schwarze Schafe, die dann die ganze Herde, das Image ein bisschen verderben. Und ich habe gesagt, schau, diese Verhaltensweisen kennen wir schon und das wollen wir hier nicht. Und da sagen alle, und die waren auch alle froh, dass das jetzt ausgesprochen wurde, nämlich für alle. Ja. Weil wir haben auch gar mitgeteilt, weil ihr müsst wissen, wir sind hier alle Freiwillige. Wir machen das nur mit Ehrenamtlichen, wir haben keine staatliche Unterstützung, nichts, und wir schulden auch niemandem was. Es ist unser Bedürfnis, und wenn ihr zum Beispiel bei der Warensortierung gewisse, müssen wir sagen, Hinweise von den Helfern ignoriert, dann demotiviert sie mir die Helfer auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kann ich euch sagen, entweder werden wir einen Weg finden, dass diese Menschen dann nicht mehr hierher kommen können. Es gibt genügend andere Hilfsorganisationen. Und zum Zweiten ist auch ganz klar, wenn uns das über den Kopf wächst, weil ihr auch an gewisse Regeln nicht hält und weil es für uns demotivierend wird, ja, dann machen wir das einfach zu. Und das war dann sofort, opa, ja, okay. Also, dass wir es verstanden. Also, da weiß ich einfach aus meiner langjährigen Erfahrung aus der Ukraine, wie ich Dinge zu kommunizieren habe. Und das Tolle war auch dieses, ich lerne jetzt auch viel wieder über Österreich. Also ich lerne auch viel, also viele Dinge, die vielleicht jetzt Österreich ein bisschen so aufregen, also dieses, dass das Bitte oder Danke einmal fehlt, ja, weil die sprachliche Barriere da ist. Und die mir das kommunizieren, und dann habe ich gesagt, ich habe ihnen auch ein bisschen so mitgegeben, was die Österreicher gern haben. Also wie wichtig die Pünktlichkeit ist, weil von der Zeit her ist die Ukraine eher bei Italien. Ja? Also wenn man dann mal eine Viertelstunde, 20 Minuten...
So Karls-Style, ja.
Ja. Also schon noch sehr, sehr sympathisch und viel reden und Dings. Und das ist wichtig bei den Österreichern. Und es ist auch wichtig, schau, wenn ihr keine Arbeit habt, in Österreich hat man es nicht gern, wenn man einfach rumsteht ohne Arbeit. Das ist gescheit, dann kommst du nur 2 Stunden, arbeitest das dann intensiv und dann gehst wieder. Ja? Weil das ist dann so, dass die anderen das nicht sehen, und das in Österreich schaut man auf diese Dinge. Ja? Und
sehr interessant, stimmt, ja.
Ja, und wenn man diese Dinge, und das bringt einfach gleich auch so viel Verständnis.
Und dieses Bitte-Danke, was du sagst.
Und dieses Bitte-Danke, und gleich beim Rausgehen jetzt alle Ganz, ganz laut so, ja, danke, danke schön.
Ja, super. Probier's
auf Deutsch. Aber das sind so diese Kleinigkeiten.
Ja. Na klar, wenn du nicht weißt, was danke heißt, dann kannst du es ja nicht sagen.
Das, genau, ist ja, eine genau.
Kleinigkeit, ja. Also das bringt mich schon zu einem wichtigen Punkt, was ich da jetzt mitverfolgt habe. Es sind da hunderte Flüchtlinge im Haus. Wir sind da in einem drei-, vierstöckigen Geschäftsgebäude, wo hunderte von Klamotten, tausende von Klamotten, Schuhen und Lebensmittel.
113 mitten auf der Landstraße.
Genau. Das sind hier 4000 Quadratmeter.
Das ist ja das alte Gebäude von Bettenreiter, die gerade umgezogen sind und das sind ja dann tausende Klamotten, Lebensmittel etc. Ja. Und es dreht sich sehr viel um dich, weil du natürlich die Sprache verstehst. Wie wichtig ist da jetzt die Kommunikation? Wie viele Menschen können jetzt Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch? Wie wird hier auch kommuniziert? Weil ich glaube, dein Team aus Österreichern, die ich jetzt gesehen habe, da spricht ja auch keiner Russisch oder Ukrainisch.
Ja, aber wir haben unter den Ukrainern, und da haben wir auch ziemlich bald begonnen, rauszufiltern, also in den Gesprächen habe ich die Leute auch immer gefragt, wer von euch kann Englisch, wer von euch kann Deutsch?
Mhm.
Und die haben wir dann gleich in einer eigenen Gruppe so ein bisschen eingesetzt. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel die Katja, den Ilja, die dann einfach gleich in die Rolle einspringen, das übersetzen.
Mhm.
Das heißt, der erste Schritt war für mich nicht, dass jetzt die Ukrainer gleich Deutsch lernen müssen, sondern ich frage mal ab, wer Englisch kann, weil Englisch kann in Österreich jeder.
Ja.
Und es gibt auch in der Ukraine viele, die schon sehr gut Englisch sprechen. Wenn du aus 100, 200 Flüchtlichen, die jeden Tag kommen, 3-4 Leute oder 10 Leute rausfilterst, die Englisch können, ja, dann läuft das schon.
Mhm.
Und der Punkt ist ja der, man darf nicht vergessen, dass die Ukrainer sich jetzt untereinander, das sind ja alles Flüchtlinge. Also das ist, wenn jetzt die Österreicher aus Tirol, Vorarlberg, irgendwo hinkommen, am Anfang ist man sich fremd, und durch dieses Übersetzen kommen die auch gleich wieder zusammen. Dass die Idee ist nicht, dass wir jetzt alle, also die Idee ist, dass wir die ukrainischen Flüchtlinge nach ihren Fähigkeiten auch in die Hilfsorganisation gleich einbinden. Das heißt, wer kann übersetzen? Wir haben jetzt einige Angebotene von ukrainischen Psychotherapeuten, die einfach mit Kindern oder die dramatische Erlebnisse gehabt haben, reden können. Also es ist dann auch so ein bisschen die Idee von Kaffee Kiew, dass man hier dann raufkommt, die kleinen Sachen informativ erfährt und dann zum Beispiel, wenn man, es gibt halt in Österreich nicht so viel russisch- oder ukrainischsprachige Psychotherapeuten.
Mhm, klar.
Und das kann man zum Beispiel hier einrichten, ja, weil halt die ein oder andere haben sich Menschen verloren. Jeder geht mit dieser Situation unterschiedlich um. Und ich habe es bei vielen Flüchtlingen, die wir vor 2 oder 3 Wochen schon untergebracht haben, gesehen, das sind heute ganz andere Menschen als vor 2, 3 Wochen. Also es ist die Angst in den Augen ist nicht mehr da. Sie haben das Gefühl, dass sie in Sicherheit sind. Sie haben nicht die Sorge, dass sie morgen ohne Quartier auf der Straße stehen. Und dementsprechend geben sie ja diese Sicherheit auch ihren Kindern weiter. Und dann fängt alles in diesem positiven Zyklus zu laufen an.
Mhm.
Und die Ukrainer, die hat dann zum Beispiel bei der Organisation auch mithelfen. Und das sind auch tagtäglich sicher 10, 15 Ukrainer, die wirklich auch gut mit anpacken. Das gibt ja denen auch wieder Selbstbewusstsein.
Mhm.
Weil was man nicht vergessen darf, weil wir haben eigentlich alle, und das sage ich auch wir wollen alle zurück in die Ukraine. Also wir wollen, bei mir ist es halt so, ich muss wissen, dass man sicher ist drüben, ja, also der Krieg mehr oder weniger vorbei ist. Aber die Zerstörungen schrecken uns jetzt noch nicht so ab, dass wir dann nicht zurück wollen. Wir wissen,
ist das ukrainische Volk da auch härter im Nehmen, auch der Ostblock einfach generell härter im Nehmen?
Nein, ich denke, der Riesenvorteil ist, und da kann man viel lernen jetzt auch in Österreich und Europa, wir leben ja schon ein bisschen sehr lange in dieser Wohlstandsgesellschaft und wir haben wahrscheinlich gewisse grundsätzliche Sachen vergessen. Der Wohlstand hat ja auf Dingen aufgebaut. Und unser Wohlstand ist aufgebaut auf grundsätzlichen Werten der Demokratie, der freien Meinungsäußerung, freie Wahlen, Solidarität. Und dafür kämpfen die jetzt in der Ukraine.
Mhm.
Und sie zeigen halt auch, dass, und das ist jetzt wieder meine Meinung, sie zeigen euch Europa ganz stark, wozu es führt, wenn man zu lange wegschaut. Mhm. Wenn man glaubt, dass man ein Problem ignoriert, dass sie sich von selbst löst. Weil der Krieg in der Ukraine hat vor 8 Jahren begonnen. Das Völkerrecht wurde vor 8 Jahren, man kann auch sagen vor 14 Jahren in Georgien, vor 8 Jahren in der Ukraine ganz massiv verletzt. Man ist, gelinde gesagt, Putin immer hinterhergekrochen. Ja? und hat im Wesentlichen darauf vergessen, dass man im Leben auch für Dinge stehen muss, für gewisse Werte. Und nur weil halt die Tankstelle sehr billiges Gas anbietet, ja, es hat alles seinen Preis.
Also würdest du dir wünschen, dass Europa oder der Westen mehr sich positioniert und mehr...
Ja, also sage ich ganz offen, also der Handel mit Russland finanziert den Krieg von Russland. Und der Krieg ist vorbei, sobald die Wirtschaft in Russland zusammenbricht. Und damit bedeutet es ganz einfach...
Sobald wir kein Öl mehr kaufen, kein Gas mehr kaufen, bricht der Krieg zusammen.
Ich würde sagen, wir sollten einfach mal verzichten jetzt drauf. Black sagt einen Monat oder was auch immer.
Ja, man muss sich das so überlegen. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht in Russland...
Bricht sie zusammen, sobald wir Gas und Öl...
Ja, sicher, weil der Russland halt kein Einkommen mehr hat. Und dann kommt es an bei jedem russischen Bürger. Man darf nicht vergessen, dass die Sanktionen in ihrem Ausmaß bisher nur zu einer Abwertung von 30% beim Rubel geführt haben. Das ist im Wesentlichen gar nicht.
Und wahrscheinlich auch eher die Städter trifft, oder? Weil so Sachen wie das Louis Vuitton und McDonald's sich aus den Ländern verabschieden, das tut der Landbevölkerung ziemlich wenig weh.
Ja, und die sind eh schon weg. Mhm. Und das sind noch nicht die 60% oder 70%, die den Putin unterstützen. Mhm. Nur man darf nicht vergessen, wenn du im Fernsehen die ganze Propaganda ständig bekommst, kaum noch Zugang hast zu anderen Informationen, na, dann glaubst du natürlich das. So, und sonst spürst du das nicht. So, wenn aber jetzt auf einmal dann das Brot dreimal so teuer ist, die Kleidung dreimal so teuer ist und du mit deinem Leben nicht rauskommst und du weißt, dann fangst du mehr Fragen an zu stellen. So auf die Art, das ist jetzt seit vor einem Monat hat der Krieg da oder diese Spezialmission begonnen, wie uns der Putin erzählt. Ja. Und auf einmal, zwei Monate später, geht's uns super schlecht. Mhm. Wozu diese Mission? Was machen wir da in der Ukraine?
Also du würdest das über die Wirtschaft machen?
Ja. Also ganz stark über die Wirtschaft. Auch aus einem simplen Grund. Weil die Wirtschaft, das jetzt natürlich der Handel finanziert Russland, das ist das eine. Das zweite ist, gesamtwirtschaftlich betrachtet, kommt es wahrscheinlich viel, viel teurer, den Krieg in die Länge zu ziehen.
Also jetzt kurz und schmerzlos.
Auch von den Gaspreisen. Wenn Russland das massiv ändert und draußen ist aus dem Krieg, gibt es ja auch wieder die Verhandlungsbasis zu sagen, okay, jetzt gehen wir wieder in normale Beziehungen mit den Sanktionen. Mhm. Also ich bin eher für diese Sanktionen ganz scharf und kurz und nicht dieses ein bisschen und lang.
Nur ein bisschen mehr, okay.
Ja. Mhm. Und ich denke, rein von der Bevölkerung, es wird ja immer so vermittelt, der Gaspreis steigt, der Ölpreis steigt, aber es wird selten gesagt, was das im Detail bedeutet. Das heißt, wenn sie hört, okay, der Ölpreis steigt, du weißt für dich selber noch nicht im Kopf, um wie viel. So, ich habe mir das mal kurz angeschaut, weil es mich selber interessiert hat. In Österreich sind 7,5 Millionen Autos registriert. Die Durchschnittsdistanz, die ein Auto in Österreich zurücklegt, sind 13.000 Kilometer. Wenn man 8 Liter auf 100 Kilometer rechnet, kommt man circa zu 2 Euro, ja, kommt man circa auf 1.800 Euro Spritkosten pro Jahr. Mhm. So, jetzt gehen wir davon aus, dass der Erdölstopp zum Beispiel den Weltmarktpreis, denke ich mal, maximum 20% in die Höhe pusht. Ja. Also wir sehen ja das auch, tritt ein Ereignis ein, dann steigt er kurz und dann pendelt er sich wieder ein, aber nehmen wir mal an 20%. Dann sind das pro Monat ca. 36 Euro mehr Spritkosten. Und wenn man jetzt dann sagt, okay, schaut her, ein, zwei, maximal drei Monate zum Beispiel, kann sein, dass der Sprit teurer ist, um 36 Euro.
Sind wir noch nicht einmal knapp bei 100 Euro pro Person. Nicht bei 100 Euro,
aber damit wäre der Krieg vorbei. Damit würden wir aktiv unsere europäischen Werte verteidigen.
Ja, und wir sind gerade bitte alle zum Teil zwei Monate daheim geblieben wegen Corona. Ne?
Genau. Ich glaube, was den vielen Leuten in Österreich Angst macht, wo auch ich betroffen bin, ist die Gasheizung,
ja,
wo natürlich viele die Angst haben, jetzt im Kalten zu sitzen und, ja, und die Wohnung nicht mehr heizen zu können.
Gehen wir wieder auf die konkreten Daten, im Kalten zu sitzen. Ja? Wir haben jetzt April, fast April. Wir haben, so laut Internet, ist der durchschnittliche Heizverbrauch beim Österreich 15.000 Kilowatt pro Jahr, also weil das Gas praktisch
in Kilowatt umgerechnet wird. Ja.
Und das sind, glaube ich, pro Saison, was ich mal ausgerechnet habe, kommt man circa auf 900 Euro. Mhm. So, die 900 Euro sind verteilt wieder auf 6 Monate hauptsächlich. Mhm. Ja. So, und wo sind wir dann? Bis auf 150 Euro die 6 Monate. 20% teurer, 30% teurer kommen halt 30, 45 Euro dazu im Monat.
Ja.
Ja, aber wovon reden wir da?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass die, wenn ich dir jetzt sage, okay, 50 Euro teurer deine Heizkosten pro Monat,
das ist es wert.
Das ist es wert. Ja. Und vor allem, wenn man das dann wieder umlegt, diese Ängste der Menschen, wenn man die nehmen will, es gibt natürlich sozial schwächere Menschen, aber wenn man sich ansieht, was wir ausgegeben haben für Corona, ja, geht es natürlich auch um gewisse Werte. Oder wenn wir davon reden, wie in Deutschland, gibt es ja mittlerweile auch diese Studien, die besagen, dass dieser komplette Erdöl- und Gasstopp nicht diese katastrophalen Auswirkungen haben. Also das ist jetzt auch auf einmal eine Diskussion. Ja. Es ist natürlich für alle, das sage ich auch ganz offen, es ist natürlich für alle, auch für Unternehmer, angenehmer, wenn man sich nicht ändern muss, wenn man nichts ändern muss. Das ist ja auch der Riesen, oder das ist ja auch die Geschichte vom roten Knopf. Also diese Angst vom roten Knopf ist ja auch eine super Argumentation, nichts tun zu können. Wir können nichts tun, weil
zum Schluss scheint es ja auch im Moment, oder? Also das ist ja auch die größte Angst und das ist ja auch von den Politikern immer wieder das überrachte Beispiel.
Genau, aber die Ukraine auf der einen Seite zeigt sie jetzt seit über einem Monat, dass die russische Armee bei Weitem nicht das darstellt, was alle geglaubt haben.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, dass da einfach auch gewisse Dinge vorgeschoben werden, weil es halt einfach ist, weil halt auch gewisse große Unternehmen zum Beispiel ihre Investitionen in Russland nicht verlieren wollen. Ist legitim. Nur müssen wir auch sagen, warum sind denn diese Unternehmen nach Russland gegangen? Weil dort die Margen sehr hoch waren. Es ein großer Markt ist. Und was bedeuten hohe Margen? Die Marge ist immer ein Ausdruck des Risikos. Mhm. So, das heißt, wenn du eine große Marge hast, kriegst du dieses Risiko ja sofort abgegolten.
Mhm.
Und das ist halt jetzt viele Jahre gut gegangen. Und
jetzt halt nicht mehr.
Und der Punkt ist halt der, dass wir jetzt nach 70 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir diese ganzen Unternehmen, oder vor allem die jetzige Management-Generation, die haben ja das nicht aufgebaut. Wir haben ja alle, auch unsere Generation, wir haben ja alle diese Demokratie und den Wohlstand übernommen und verwalten den weiter. Dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es gewisse Grundprinzipien geht.
Mhm.
Das heißt, wenn das Grundprinzip für den Wohlstand in Europa, das ist die Demokratie, angegriffen wird, na, da können wir nicht einfach zuschauen.
Aber du meinst, man sollte es über die Wirtschaft lösen und nicht jetzt militärisch
sich einmischen? Wir haben gestern kurz mit deinem Kollegen gesprochen unten. Wieso? Wir haben den Mossad, wir haben viele deutsche Spezialeinheiten, wir haben auch andere Geheimdienstorganisationen außer dem russischen KGB, die sehr gut sind. Ist es nicht ein Thema, dass sich die Welt da einmischt und einen einzelnen Menschen ausschaltet, um das Wohl vieler Millionen oder Milliarden zu gewährleisten? Ist es nicht möglich, dass man den einen, weil wir sind uns doch alle einig, dass nach dem Putin da nichts nachkommt, was das jetzt weiterführen würde, oder?
Würde ich nicht so unterschreiben.
Aber
da bin ich auch ein bisschen kritischer, vielleicht, weil es ist nicht der Putin, der in der Ukraine auf der Straße auf Zivilisten schießt. Es ist nicht Putin, der Autos mit Familien Raketen hinterher schießt. Also das.
Aber es ist doch seine Verantwortung und es ist doch sicher.
Seine Verantwortung,
aber ist das, glaubst du, nicht möglich, dass man den ausschalten könnte?
Glaube ich nicht. Also ich bin überhaupt kein Militärexperte mit Geheimdiensten etc. Nur ich denke, das ist wahrscheinlich so ein großes Thema, dass man so nicht angeht, weil es wäre dann wirklich so ein Systemchange und das bestreitet ja Washington auch nach der Aussage von Biden, dass man einen Regime-Change oder zum Umsturz auffordert.
Mhm.
Das müssen die Russen schon selber machen. Und es ist natürlich schon noch so, dass Putin natürlich die Riesenverantwortung hat, aber es ist auch ein System um ihn herum. Und
aber doch auch ein System, das viel von ihm geschaffen wurde, oder?
Er ist ein ein Mann des KGB. Und wenn man sich die KGB-Geschichte anschaut, seit Beginn der Sowjetunion, bekommen sie viele Antworten, warum wir da sind, wo wir heute sind.
Also, was glaubst du, das ist ja die Frage, die auch in den Medien immer wieder diskutiert wird und auch am Stammtisch in Österreich quasi, die zentrale Frage, was will er denn eigentlich? Was ist denn seine Intention, was ist sein Motiv, diesen Krieg zu führen?
Er hat sich wahrscheinlich bei vielen Dingen, es sind jetzt alles Mutmaßungen, ich lese ja auch nur das, aber er hat sich wahrscheinlich bei vielen Dingen verkalkuliert. Hat die Ukraine in vielen Bereichen falsch eingeschätzt, weil die Ukraine, also die verändert, ich bin jetzt 18 Jahre da, die verändert sich so rasch.
Das ist auch die Demokratie, die dort eine Gefahr wird für ihn, oder?
Und das natürlich auch, das Lebensmodell in der Ukraine ist halt natürlich schon sehr attraktiv geworden. Und vor allem der Punkt ist halt der dann, so auf der Art die Ukraine, die nicht über so viel Gas verfügt und so viel Erdöl, auf einmal geht es den Ukrainern gut und das ist ein freies Land. Mhm. Und wie es in Kiew war, das war das neue Berlin, also kulinarisch ein Traum. In der Modeindustrie, Kreativität, Musikszene, überall blühen mehr oder weniger blühende Wiesen. Die jungen Leute, die alle ihr Land nicht verlassen wollen, weil und auch in, also ich kenne viele ITler, die dann in Silicon Valley waren, in Amerika, die wollen alle wieder zurück, wenn sie sagen, das Leben war halt einfach viel geiler und freier in der Ukraine, weil du auch teilweise noch viel weniger Vorschriften und Bürokratie hast und das Land ja auf der Suche ist. Und wenn ein Land auf der Suche ist, ist ja jeder Einzelne auch auf der Suche. Und auch zum Beispiel in der Landwirtschaft, die Ukrainer vor 15 Jahren und heute, das ist wie, ich weiß nicht, das ist wie 18. Jahrhundert und 21. Jahrhundert. Mhm. Und die sind aber dann nicht nur nach Österreich gekommen und nach Deutschland und haben sich angeschaut, wie da Landwirtschaft gemacht wird. Die sind genauso nach Österreich, nach Deutschland, nach Dänemark, nach Brasilien, nach Argentinien, nach China und haben sich da überall was zusammengesucht, haben vieles auch ausprobiert. Weil zum Beispiel das, was auch das Unternehmertum so toll macht, in der Ukraine gemacht hat, bei den hohen Margen, klar, es macht Spaß, gut Geld zu verdienen. Nur für einen Unternehmer, denke ich mal, dass das noch schönere ist, du kannst mehr ausprobieren. Mhm. Wenn du höhere Margen hast, kannst du auch mehr Fehler machen. Und Fehler machen gehört einfach dazu. Ja? Und das war auch drüben jetzt so genial. Also du auf der einen Seite kannst du, ich habe viele Unternehmer kennengelernt, die in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig waren. Riesenerfolge, Abstürze, sich wieder aufgerappelt haben. Das ist der eine im Restaurantbereich. Der andere ist super gut gegangen. Dann hat sich der Markt so schnell entwickelt. Dann war er halt draußen. Mhm. Hat aber dann in einem anderen Bereich, also das war halt dann so der typische Start-Upper, ja. In einem anderen Bereich hat er dann vielleicht wieder eine Produktion aufgebaut und auch viel dazugelernt. Und das war total faszinierend. Also jetzt auch mit dieser Geschwindigkeit, mit der man in der Ukraine Projekte umsetzen konnte. Mhm. Also es hat mich auch selber fasziniert. Ich habe ja gut, wir haben jetzt die Landwirtschaft, dann die Schweinezucht, dann haben wir vergrößert, dann hatten wir den Kriegsbeginn. Ich habe da zum Beispiel auch unternehmerisch diese Geldentwertung von 300% durchgemacht, mit Zinsen von 30%, 35%. Ja, und du hast genau vor dem Krieg zum Beispiel ausgebaut. Und das ist momentan ein Wahnsinn, aber wenn du diese Geldentwertung hast, kommst du auf einen Effektivzinssatz dann trotzdem nur von 5-8%. Ja? Mhm. Und du hast da in diesen Dingen sind auch immer wieder viele Chancen dabei. Und du gehst dann halt, wenn es wirklich so dramatisch knapp wird, geht es nicht mehr so sehr darum, dass du, was für Gewinne du machst oder dass wie viel Prozent, sondern du weißt, gerade in der Landwirtschaft, wenn du bist, Fleisch wird gegessen. Du musst halt schauen, dass du immer vorne dabei bist. Die Krise geht vorbei, aber du musst halt schauen, dass du nicht ins Hintertreffen kommst. Mhm. Und dann durchtauchen und dann bist du vorne auf der Welle auch wieder dabei.
Das ist ja mit der Corona-Krise gerade dasselbe gewesen. Also es
war
ja
ähnlich. Das war ja auch dasselbe. Genau. Und aber solche Corona-Krisen, solche extremen Ereignisse kennt man halt in der Ukraine. Also ich jetzt ich habe wirklich alle 5 Jahre haben irgendwas gehabt.
Ja, ja.
Aber es waren auch alle 4, 5 Jahre war das so ein Push nach vorne.
Ja.
Also du glaubst, Putin will zum einen eben diesen Lifestyle, diese Demokratisierung und diesen Lifestyle in der Ukraine irgendwie bekämpfen. Auf der anderen Seite aber sicher, dass sie die NATO immer mehr Richtung Osten
also das mit der NATO,
ausgeweitet hat, oder?
Das ist, was das er so nach innen verkauft. Das hat ja auch einen Grund, warum er ständig redet von der Denazifizierung. Ja. In einem Land, das einen jüdischen Präsidenten hat, einen jüdischen Premierminister, 500.000 Juden und wo es im letzten Jahr circa 80 antisemitische Vorfälle gegeben hat. In Österreich waren es, glaube ich, 1030.
Ja, es waren gestern eine Statistik, ja, ziemlich also hoch. Ja.
Diese Sachen. Und der Wahnsinn ist ja der, dass das auch von den Medien immer wieder übernommen wird. Das heißt,
ja, was heißt von den Medien übernommen wird? Die Medien sind ja von ihm gesteuert. Ja,
auch im Westen. Also, es wird dann immer, so machen wir Faktencheck. Also zum Beispiel in Economist steht dann einfach drinnen, ja, alles, was der Putin erzählt, ist eigentlich ein Blödsinn. Ja. Aber er braucht dieses Narrativ, weil die Sowjetunion hat sich ganz stark darauf begründet, dass sie Europa vom Faschismus befreit hat.
Mhm. Und das er braucht eine Geschichte einfach.
Genau, diese Geschichte. Und diese Geschichte spinnt er weiter. Und deswegen...
Aber man hat ja auch gesehen bei Herrn Donald Trump, dass der Geschichten spinnt, die nicht stimmen und trotzdem glauben es die Leute. Also,
auch wieder nicht alle.
Nicht alle natürlich, aber auch viele.
Auch viele. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass auch Demokratie keine garantierte Sache ist und dass wir um gewisse Dinge immer wieder auch kämpfen müssen und gewisse Dinge auch immer wieder erarbeiten müssen, weil wir natürlich im Wohlstand schnell mal auf Dinge vergessen. Und insofern ist so eine Zäsur, und ich denke, der Krieg wird zu einer Zäsur, auch in Europa. Man sieht ja schon, dass auf einmal die Europäische Union wieder verstanden hat, wie wichtig es ist, solidarisch zu sein, dass auf einmal die NATO
wieder aufgewacht ist.
Genau, aufgewacht ist aus dem Hirntod, wie es Macron erwähnt hat, ja. Dass Deutschland ganz massiv jetzt verstanden hat, ja, Militärausgaben sind doch wichtig, man braucht den Heer, ja. Und diese Dinge bringen halt wieder viel ins Bewusstsein, worauf wir vergessen haben oder was ignoriert worden ist. Also es gibt ja auch diesen Spruch, schlechte Zeiten bringen starke Politiker hervor, die wieder für die guten Zeiten sorgen. Und die guten Zeiten bringen schlechte Politiker hervor.
Ja, wir haben uns ja schon mehr mit der Krümmung von Gurken beschäftigt als mit den wirklich wichtigen Dingen.
Genau, ja. Genau.
Oder mit der Färbung der Pommes. Apropos Pommes und Gurken, du bist trotzdem ein Landwirtschaftsexperte, du hast 35 Mitarbeiter in der Ukraine. Ja. Neben dem Thema Öl und Gas wird natürlich immer dieses Thema Getreide, der Kornspeicher der Welt, auch mit einem Drittel der Kornproduktion angesprochen. Das ist auch immer so ein Thema, Lebensmittelpreise.
Naja, das ist auch ganz...
Wie wird da die Zukunft jetzt mit diesem Krieg ausschauen?
Naja, relativ simpel.
Also, alles wird teurer.
Es wird teurer und wieder Katastrophe. Und zwar ganz einfach, weil die Ukraine, also wir können von den 30 Millionen Hektar, werden wir circa 30-40% gar nicht anbauen können. Mhm. Und wir Landwirte, dadurch, dass wir jetzt auch mit einer gewissen Unsicherheit leben, gewisse Betriebsmittel nicht so zur Verfügung haben, wird das insgesamt im besten Fall dazu führen, dass wir die Hälfte der Vorjahresernte erreichen. Das heißt, statt 82 Millionen Tonnen werden das 40 Millionen Tonnen.
Wahnsinn. Müssen wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir das Brot wegschmeißen im Supermarkt oder nicht?
Ja, die Sachen zum Ersten wird man sich überlegen müssen. Das Zweite ist, dass die Ukraine 80% der UNO-Hilfsprogramme in Afrika abgedeckt hat. Dafür wird es nicht reichen. Dann haben wir diverse Krisen und man erinnert sich wieder arabische, also diese Dimension der Landwirtschaft ist noch viel, viel größer. Man darf sich erinnern, dass der arabische Frühling damals ja nicht begonnen hat, einfach so aus dem Nichts, sondern weil bei den Leuten ganz einfach das Brot und alles so teuer geworden ist. Und die waren dann extrem unzufrieden und wenn es fürs Essen nicht mehr reicht, ja, dann gehen alle auf die Straße. Mhm. Ja. Das ist das eine. Dann zum Zweiten.
Das heißt, du siehst auch schon einen Konflikt oder schwelendes Potenzial auch in Afrika aufgrund der nicht mehr vorhandenen Lebensmittel auch.
Ägypten, wie viel haben die? 80 Millionen oder mehr Einwohner? Die haben, oder ich glaube Ägypten, nein, die haben sie, glaube ich, mehr. Also ich glaube, zu 80% importieren die das Getreide.
Aus der Ukraine.
Großteil ist Ukraine und Russland. So, also Russland wird es zu Folgen führen, die werden auch eine schwächere Ernte haben. normalerweise, wobei man hier noch sagen muss, wir wissen ja noch gar nicht, was es wettermäßig für ein Jahr wird. Mhm. Und Murphys Gesetz sagt ja, wenn es schlecht läuft, läuft es wirklich schlecht. Ja? Ja. Also es könnte das noch on top kommen, wenn es mit einer Dürre ist. In Österreich zum Beispiel haben wir jetzt massive Niederschlagsprobleme derzeit. Mhm. Ja?
Das heißt auch für uns Getreideanbau schwierig für die Bauern?
Ja, vor allem wird es niedrige Ernten geben. Voraussichtlich, ich meine, man kann es jetzt noch nicht so ganz sagen, aber die Voraussetzungen sind jetzt mal nicht so gut. Also es bräuchte schon dringend einmal einen Regen. Und dann haben wir noch in der Folge, dadurch, dass dann zum Beispiel die Russen jetzt auf den Feldern Minen verlegen, mit Drohnen, werden noch mehr Flächen ausfallen. Wir wissen nicht, was im Sommer, wenn das Korn zur Ernte steht, dann wirklich passiert. Zünden sie die Felder an oder nicht?
Es ist ja auch nur eine große Gefahr. Ja,
der Punkt wird wirklich dramatisch, weil Afrika hat 1 Milliarde Einwohner und 1% sind 10 Millionen.
Das heißt, was sollte jetzt gemacht werden?
Der Punkt ist, es muss auf die Schnelle, je schneller der Krieg vorbei ist, umso schneller können wir die massiven Folgewirkungen abfedern. Und deswegen brauchen wir viel entschlossenere Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, weil das in Russland intern das auslöst, dass sich die Russen weigern, diesen Krieg weiterzuführen. Und dem kann sich dann auch der Putin nicht verschließen. Das heißt, zu dieser Normalität, es braucht natürlich nach wie vor, also je mehr Waffen die Ukrainer geliefert bekommen, umso größer ist die Chance, dass sie Gebiete freihalten können und dass es zu gewissen Katastrophen nicht kommt. Also die Unterstützung, die sie jetzt haben, die ist, das muss man ehrlich sagen, auch gut von Europa, braucht wahrscheinlich aber auch noch mehr. Und da möchte ich betonen, das ist alles Selbstverteidigung. Die Ukrainer kämpfen keinen Angriffskrieg, sie kämpfen klar in ihrem eigenen Land. Ja. Und das Entscheidende ist, diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden.
Aber siehst du da noch immer eine Kompromisslösung, dass die Idee am Verhandlungstisch, dass Zelensky, dass er vielleicht sagt, okay, man gibt gewisse Gebiete.
Donbass her.
Ich denke mal, dass Zelensky ist jetzt bereit zu einem Kompromiss, was sagt, die Gebiete, die vor dem 24. Februar, also diese Separatistengebiete, die schon besetzt waren, und die Krim, also auf die Art, okay, das soll bei den Russen bleiben.
Wäre das dann okay für den Putin, glaubst du? Wäre das
genug? Für den Putin wird es nur okay sein. Also der Putin braucht was zum Verkaufen. Putin ist nicht interessiert, den Krieg zu beenden. Putin ist ein Kriegspräsident. Also wenn man sich auch seine ganze Vita anschaut, angefangen von Tschetschenien, Georgien, Syrien, Ukraine, also er hat mehr Kriege geführt als die ganze Sowjetunion die letzten 30 Jahre oder ungefähr. Und es sind auch, ich glaube jetzt schon mehr russische Soldaten oder ähnlich viel gefallen wie in Afghanistan. Mhm. Und obwohl, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ja, also das muss ich ein bisschen genau anschauen, aber es sind deutlich mehr schon wie in Tschetschenien, fast das Dreifache. Und der Punkt ist der, wenn der Druck so groß wird, aus dem Land, in Russland selbst, dass der Wirtschaft so schlecht geht, ja, dann wird Putin verkaufen, okay, die Ukraine kriegt den neutralen Status, geht nicht zur NATO, das wird sich der Zelensky auch abkaufen lassen, aber die Ukraine darf in die EU. Die Ukraine wird sich aber selber militärisch schon so stark verteidigungsmäßig stärken, dass die Lust an einem neulichen Angriff nicht besteht, beziehungsweise, was jetzt auch diskutiert wird, ist ein Vertrag mit wirklichen Garanten, wo Kanada, Polen, Schweden, die Türkei ein neues Bündnis, ein Beistandsbündnis gründen, dass, falls die Ukraine angegriffen wird, diese Staaten, also nicht die NATO, sondern diese Staaten
eingreifen dürfen,
so als Art Gürtel. Und ich denke, zudem sind die Russen bereit, wenn sie sehen, dass sie erstens militärisch kommen sie wahrscheinlich nicht mehr wirklich voran, und wenn der wirtschaftliche Druck ganz massiv wird. Also wenn die Russen selber auf die Straße gehen und sagen, raus aus dem Krieg, wenn die Umfragen, also sie wird vielleicht noch repressiver werden.
Glaubst du, dass der Putin dann nachher noch überhaupt in andere Länder reisen wird können? Wer wird den noch aufnehmen? Wer wird mit dem noch reden wollen? Oder glaubst du, vergisst das der Westen dann?
Nimm das in Kauf.
Wenn es zu dieser Lösung kommt, also zum Beispiel zu so einer Lösung, zu seinem Vertrag, solange Putin Präsident ist, kannst du ihn ja nicht mal vor ein Kriegstribunal oder so stellen. Mhm. Und macht ja auch die Ukraine nicht, weil er in der Rolle des Präsidenten ist. Und deswegen haben die auch gar keinen Auslieferungsantrag oder irgendwas gestellt, ja, weil es rein gesetzlich nicht geht. Und von internationalen Normen her, ich denke, der Punkt ist der, dass wenn Putin das dann, also wenn das so abgeschlossen wird, ist er dann sowieso massiv beschäftigt mit seinem eigenen Land. Es war ja auch die Kriegslust nicht da wirklich bei den Russen. Und er muss dann ja relativ schnell schauen, dass er seine Sanktionen wieder los wird. Mhm. Dass er dann die Wirtschaft wieder, es gibt ja auch diese Motivation. Ja. Deswegen sind ja die Sanktionen, die wirklich scharfen, die kurzfristigen, so wichtig.
Es wird auch um ihm zu zeigen,
die Entschlossenheit.
Also, meine, sind Diktator,
uns ehrlich, Europa hat halt auch insofern mit Schuld, weil 2014 hat die Ukraine angegriffen, hat das Völkerrecht gebrochen und es war keine Reaktion da. Mhm. Und speziell unsere Politiker, die sind ja ab dem 2014er Jahr aus allen Lagern, haben sich die mit Putin getroffen. Mhm. So, was sollst du denn da denken?
Man hat aber noch bei Hochzeiten getanzt, ja.
Bei Hochzeiten getanzt oder 2014 vom Präsidenten empfangen und unter allen möglichen oder dann, wie viele Leute das angestellt worden sind, etc. Ich meine, das sagt ja auch viel über Österreich aus.
Mhm. Ja.
Also, dass wahrscheinlich sehr viel russisches Geld bei uns ist.
Von Krieg, von Landwirtschaft nochmal zurück hier nach Linz. Ja. Du hast mit diesen ganzen Auswirkungen zu kämpfen. Du bist freiwillig und arbeitest quasi ohne politische Unterstützung hier in einem drei-, vierstöckigen Gebäude mit hunderten Menschen zusammen. Ja. Wie siehst du das jetzt? Wie geht's da jetzt weiter? Was brauchst du? Brauchst du öffentliche Hand? Brauchst du Unterstützung finanzielle von der Politik auch? Wie gehen die nächsten Wochen weiter? Was ist so ein bisschen der Fahrplan jetzt für dich und deine Hilfsorganisation hier in Linz?
Ja, also Unterstützung kann man immer brauchen, ja. Es ist natürlich so, nach dem ersten Monat, natürlich beginnt man sich überall ein bisschen daran zu gewöhnen, an diese schlechten Nachrichten. Und die Spendenbereitschaft beginnt ein bisschen zu sinken. Das heißt, da braucht's, also speziell Medikamente braucht man nach wie vor sehr viel. Es wird, die ganze Spendenhilfe wird auch immer systematischer. Das, wir fahren jetzt auch an, wirklich, weil das eine ist, wenn man halt die Spenden bekommt und die alles durchsortiert oder ob man zum Beispiel palettenweise schon einkauft. Also insofern sind zum Beispiel Geldspenden in einer gewissen Weise auch praktischer, weil natürlich auch die Helfer, wir haben jetzt noch sehr viele, aber das könnt ihr vielleicht dann auch mal ein bisschen nachlassen und dann brauche ich halt nicht mehr so viele Menschen zum Sortieren, weil man sagt, okay, man kann zum Beispiel einen ganzen Truck zu vergünstigsten Konditionen irgendwo einkaufen bei Firmen und schickt das rüber und hilft so. Ja. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite glaube ich, also wir haben gehofft, dass das nur 1, 2, 3 Monate dauert. Wie es jetzt ein bisschen so aussieht, ist auch ein großes Thema die Flüchtlingsbetreuung hier, weil natürlich jetzt die ganzen Wohngebiete zerstört sind. Mhm.
Hat er das auch absichtlich gemacht, um zu demoralisieren quasi und die Wohngebiete, dass die Leute auch gar nicht mehr die Chance haben, so schnell zurückzukommen? Oder?
Erstens das, zweitens glaube ich, ist es einfach ein Ausdruck auch von militärischer Hilflosigkeit.
Also, weil das ist ja eigentlich komplett assi immer, dass er militärische Ziele angreift, ja, aber dass ich diese ganzen Wohnhäuser bombardiere und zerstöre.
Also ist jetzt auch nicht, es ist ein Horror, es ist ein Wahnsinn, nur wenn man sich wieder anschaut, was sie in Syrien gemacht haben. Ich sage da nur Aleppo, das ist vielleicht bei uns ein bisschen untergegangen, was sie in Grozny gemacht haben, eine Millionenstadt, die komplett zerbombt wurde in Tschetschenien.
Ich denke mal, auch aufgrund der Einwohner, also ich meine, es sind ja 44 Millionen Einwohner in der Ukraine, das ist ein Drittel von Russland, also in Russland 144 Millionen. Das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt, der Plan.
Natürlich. Und sie haben immer damit, man hat jetzt, das war auch ganz interessant, man hat jetzt in mehreren Militärfahrzeugen gepanzert und hat man schon ein paar Radiouniformen gefunden.
Okay.
Die waren wirklich davon überzeugt, dass sie in 2, 3 Tagen
durchmarschieren
und das alles einnehmen und die Bilderwelt. Also da kommen wahrscheinlich mehrere Dinge zusammen. Das ist, dass Russland selbst und Putin die Lage komplett falsch eingeschätzt haben.
Auch die, ich glaube, jeder hat die Ukraine unterschätzt, auch mit diesem Willen dazu zu kämpfen, weil es gab natürlich schon Flüchtlingswellen davor und es gibt auch viele am rechten Rand, die gegen diese Flüchtlingswellen immer wieder gekämpft haben und gesagt haben, da kommen die Männer und lassen die Frauen und Kinder im Land zurück. Jetzt ist es eigentlich umgekehrt, die schicken die Kinder und die Frauen zu uns und die Männer gehen freiwillig zurück und wollen auch, sie müssen natürlich auch, aber sie wollen auch ganz entschlossen das Land verteidigen. Man sieht ja auch, wie stark das Volk ist und wie mutig und wie engagiert die jetzt sind.
Also, und insofern glaube ich, also die Ukrainer werden sicher nicht aufgeben. Also das, da können die Europäer noch so reden, da ist der Kampfgeist ist da, weil die einfach so entschlossen sind und sie wissen einfach oder sie wissen, wofür sie kämpfen und sie sind ganz tief davon überzeugt, dass das diese ganzen europäischen Werte, also auch wenn also die drei Freiheit, Gleichheit und Solidarität von der Französischen Revolution, diese ganz grundsätzlichen Dinge unserer Demokratie. Und sie wissen, dass sie dafür kämpfen. Und sie wissen auch, dass teilweise das in Europa ein bisschen verloren gegangen ist. Und sie sehen ja auch natürlich, dass Europa jetzt versteht, dass eigentlich Europa untereinander wieder solidarischer sein muss. Dass Europa endlich beginnt, einen europäischen Gaspreis auszuhandeln. Das war ja auch für Laien oft nicht verständlich, weil jetzt hat man diese ganzen Wirtschaftsblock, diese Abhängigkeit und diese Macht. Und dann hat man ganz komplett unterschiedliche Gaspreise in den Ländern.
Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Naja, ist klar, dass dann natürlich auseinanderdividiert wirst, wenn Ungarn oder Slowakei total abhängig sind. Und dass die dann nicht mit allen sprechen können, also nicht so sagen können, wir sind da auch komplett dagegen, weil, ja, wo ist die Rückendeckung, wo ist die Solidarität in der EU auch. Ja?
Wie siehst du die Rolle von Zelensky? Hast du den gewählt damals?
Habe ich nicht gewählt. Es war der vorige Präsident, der Poroschenko. Also Korruption, das ist auch was, muss man sagen. Korruption war unter Janukowitsch, also der 2014 gestürzt, unerträglich schon. Also das war sowas von unglaublich. Und das war auch der Grund, warum die Ukraine den auch weghaben wollten, weil die halt sich Firmen unter den Nagel gerissen haben, Schutzgelder brechen, was weiß ich was alles. Und es ist natürlich so, dass du nur wenn du den Präsidenten änderst, hast nicht die Korruption, also gleich aus der Welt. Ja, sind viele Dinge besser geworden, also auch schon unter Poroschenko. Der hat meiner Meinung nach zwei, drei sehr gute Maßnahmen gesetzt. Das eine war, dass er die Visafreiheit erreicht hat für die Ukrainer, denn das hat bedeutet, dass sie in Europa arbeiten konnten und eine Wahlfreiheit hatten, sind dadurch auch die Löhne sehr schnell gestiegen in der Ukraine. Und es war nicht so, dass alle, die mal im Westen waren, dann auch im Westen bleiben wollten. Also weil man auch gemerkt hat, ja, im Westen für das Geld musst du auch hart arbeiten. Du musst auch Abstriche machen, weil du weg bist von deiner Familie. Das ist das eine, aber du hast diese Wahlfreiheit. Also du bist nicht mehr der Sklave im eigenen Land. Und das zweite war dann auch die Dezentralisierung, dass die Steuergelder in den Gemeinden geblieben sind. Und das hat man speziell die letzten 3-4 Jahre in der Ukraine überall ganz massiv gebaut worden. Also Wohnungen, das war unglaublich. Deswegen war es dann auch so, dass viele, die Ukraine von vor 10 Jahren kannten, war gar nicht mehr das aktuelle Bild zur Ukraine hatten, wie modern die schon war. Und jetzt, um zum Zelensky zu kommen, aufgrund dieser Maßnahmen habe ich nicht ganz verstanden, warum die den Poroschenko abwählen wollten und er wahrscheinlich auch nicht ganz. War dann, weil er als Schauspieler und die unorthodoxe Weise, dass er einfach zum Beispiel politische Diskussionen verweigert hat,
Social Media bevorzugt hat.
Social Media und seinen Dings genannt, war ungewöhnlich, aber ich habe es dann auch eher so genannt, okay, das war jetzt auch eine demokratische Entscheidung und das ist das Wesentliche. Also die Menschen haben frei gewählt und die Ukraine hat mit Zelensky auch gezeigt, dass freie Wahlen in der Ukraine möglich ist, dass ein Politikerwechsel stattfinden kann, obwohl der andere Politiker im Wesentlichen ein Politprofi war und die ganze politische Klasse und die Erfahrung hatte und hinter sich hatte. Und meiner Meinung nach, sie haben dann Dinge gut begonnen. Also in den letzten 1,5 Jahren sind extrem viele Straßen noch gebaut worden. Ist schon auch noch eine Fortsetzung, was Poroschenko auch begonnen hat. Aber ich denke, so wirklich zur Höchstform ist er jetzt aufgelaufen, weil er eher, wie auch sagt, das ist alles so intensiv. Und weil er auch selber weiß, wofür er steht. Und das muss man auch sagen, ja, 2014 war Zelensky sofort auch mit seinem, man muss sich vorstellen, er ist ja nicht nur ein Schauspieler. Das wird immer so dargestellt, er ist nur so ein Komödiant.
Er ist ja auch Produzent dieser Sendung.
Er ist Produzent, der die erfolgreichste Entertainment Company auf der ganzen Sowjet.
Auch im russischen Fernsehen sehr russischen bekannt. Fernsehen,
also der war extrem erfolgreich als Manager. Er ist ein Profi. Und er hat sich von unten hochgearbeitet. Das heißt, klassischer Selfmade-Unternehmer. Und da kriegst du natürlich, und da lernst du halt auch viele Dinge. Also du lernst Nein zu sagen, du lernst dich durchzusetzen und auch wahrscheinlich seine Werte. Und er war damals schon, hat er sich sofort gegen den Krieg und ausgesprochen und alles auch in die Waagschale geworfen, obwohl er mit dem russischen Publikum natürlich viel zu verlieren hatte. So, das ist, und dass da wirklich größere Markt war. Also das ist wieder so diese Sache, ja. Und jetzt ist er genial. Also genial im Sinn von, er ist halt wahrscheinlich ein Churchill und er ist, man muss sich vorstellen, 2 Wochen vor Kriegsbeginn hat es eine erhöhte Flugtätigkeit gegeben von diesen ganzen Privatjets, dass halt die Oligarchen und reiche Ukrainer das Land verlassen haben. 2 Tage später hat er gesagt, dass sie alle zurückkommen sollen, weil es um den ukrainischen Staat geht und sie dem ukrainischen Staat beistehen sollen, müssen. Und dann hat er gesagt, denn wenn ihr den ukrainischen Staat nicht verteidigt, warum soll der ukrainische Staat euch verteidigen? Stark. Und das war jetzt so, boom. Und die meisten oder fast alle Bürgermeister, alle sind an dem Ort geblieben. Und das ist das erste Mal in der Geschichte. Und das ist auch das, was, glaube ich, die Welt dann auch vielleicht nicht ganz so mitbekommt, aber das, was so beeindruckt. Die Führungspersönlichkeiten lassen die einfachen Leute nicht alleine.
Also jeder Captain bleibt an Deck.
Der Captain bleibt an Deck. Und zwar in jeder Stadt. Und das festigt halt diesen gesamten Zusammenhalt so. Und alle wissen, wofür sie einstehen, wofür sie kämpfen. Und das spricht halt, ich meine, die Reden vom Zelensky, das sind jetzt nicht lang studierte Reden oder so. Er redet da ziemlich gerade raus und das sagt halt, ja, die Frauen und Kinder sind in Polen und wir verteidigen das Land, wir wissen, wofür wir kämpfen. Und er sagt, und die Russen wissen nicht, wofür sie kämpfen.
Die wissen.
Weil es sind keine Nazis da. Und er sagt, schaut, wir haben das alles nicht und erklärt dann auch, warum so viele Russen auch fallen. Weil wenn du nicht weißt, wofür du kämpfst, wenn das, was dir gesagt wurde, nicht stimmt, und das
heißt, wenn du plötzlich keine Nazis vorfindest.
Ja, und du sollst dafür dein Leben riskieren. Natürlich geben da viele auf. Natürlich ist das ist auch keine Motivation da. Auch unter den Führungskräften, weil jeder im Prinzip die große Lüge sieht und die einfach entlarvt wird. Und das ist jetzt dann so ein Weiterwurschteln mit Raketen von den Hardcore-Politikern, Putin, Lavrov etc. Aber im Wesentlichen. Und er schürt auch keinen Hass. Und er spricht auch so ganz klar und menschlich, aber nicht über den Hass. Er sagt einfach, ich meine, ihr bombardiert unser Zuhause. Wir sind ein souveräner Staat. Wir haben euch nichts getan. Wir verteidigen unser Land. Und es gibt diese Bedrohung nicht. Wir haben Russland nie bedroht. Wir sind nicht bei der NATO. Selbst die NATO hat Russland nicht bedroht. Es ist alles erfunden.
Hausgemacht.
Genau. Und das macht ihn halt und einfach diese Zeichen, die er gesetzt hat. Also am zweiten Tag hätte er ausgeflogen werden können.
Die Amerikaner haben es ihm angeboten.
Er hat gesagt, ja, nein, er bleibt da und wenn sie reinkommen.
Er hat gesagt, ich brauche Waffen und kein Taxi.
Genau, so. Ich brauche Waffen und kein Taxi und wenn am Schluss alleine mit der Kalaschnikow da steht, wieder die einsetzen. Aber ja. Und das ist so der Spirit, den hat jetzt die Ukrainer auch alle haben. Und der war aber auch vorher da. Es ist auch nicht so, dass das auf einen Mann zugeschnitten ist. Es ist, die ergänzen sich alle. Also er weiß, dass er militärisch jetzt nicht der große Experte hat, aber er hat einen guten Verteidigungsminister, einen guten Armeechef, die Kommunikation, dass alles läuft. Jeder kennt seine Rollen und das ist Das ist das Beeindruckende. Und
so ein gutes Schauspiel, weil er ja Schauspieler ist, ist ein gutes Zusammenfinden aller Schauspieler eigentlich.
Ich glaube, super Stück. Ich würde nicht sagen, das ist ein Schauspiel. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, er ist ein junger und sehr moderner Mensch. Und das ist diese neue Form der Kooperation. Das kennt man ja auch aus Silicon Valley. Mhm. Also es ist ja nicht mehr so dieses Schwarz-Weiß, es gibt nur den Konkurrenten oder es gibt nur einen Chef. Das Hierarchische ist ja total draußen, im Prinzip auch in der Unternehmerwelt.
Und das krasse Gegenteil dazu ist Putin, genau, wo die Hierarchiedistanz so hoch ist, wie es nur sein kann, und keiner traut sich, einen Fehler zu ergeben.
Sitzt da 10 Meter weit weg.
Und alles stimmt, was der Chef sagt.
Ja, ja, und Putin ist halt auch fast 30 Jahre älter. Ja. Das heißt, in einer komplett anderen Zeit aufgewachsen, ist jetzt wahrscheinlich mehr als 30 Jahre lebt er wahrscheinlich unglaublichen Luxus. Das hat er vorher noch begonnen als Beamter etc. Und warum sollst du denn dann in deiner Strategie was ändern? Der lebt ja auch in seiner Blase, so auf der Art. Das hat für ihn immer funktioniert, Hierarchie und in seiner Umgebung. Und da kommt jetzt auch wirklich diese neue Generation, die halt, also so wie es wir halt wahrscheinlich auch teilweise sehen, auch im Westen, dass halt die Generation um 20 ist halt auch gewissenweise anders, materialistisch oder Einstellung zur Arbeit, als nur eine Generation davor oder zwei Generationen davor. Also was ich jetzt so von Freunden mitbekomme, dass halt nicht nur so einfach ist zu motivieren, kriegst du eine Gehaltserhöhung oder große Gehalt und mach deine 60 Stunden, ja. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, absolut.
Da ist gerade ein massiver Change
in unserer Arbeitswelt. Genau, und da ist halt generell wahrscheinlich ein starker Wandel da, und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen Putin und Zelensky, dass das komplett unterschiedliche Wertewelten sind.
Sehr spannend.
Und auch von der Generation her.
Vielleicht Thomas. Weil wir ja bei Frühstück mit Bier sind.
Ja.
Vielleicht ein bisschen so eine lustige Geschichte von dir in der Ukraine.
Wir nennen das immer den Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Genau. Ja. Wo du uns noch kurz irgendwas erzählst, was vielleicht.
Du hast sicher einen guten Wodka in der Ukraine.
Ja. Ist jetzt von mir schon länger her, weil.
Wie hast du dich damals als quasi Student oder als Zivildiener in Moskau, wie hast du das alles erlebt?
Einfach die Größe, also kommst du aus Österreich, und ich kann mich erinnern, in Österreich oder Linz, wenn du irgendwo eine halbe Stunde mit dem Auto hinfährst, oder dreiviertel Stunde, naja,
selber fahren.
Du, ich fahre, bin in der Ukraine jetzt, ich fahre im Jahr 50.000 Kilometer, und die Durchschnittsstrecken sind bei mir 2,5 Stunden, und das kann auf einen Tag, weil wenn ich nach Kiew muss, fahre ich 2,5 Stunden hin und am Abend wieder zurück und mache mir nicht mal die Gedanken, ob ich da jetzt fahre oder nicht, ja. Und also die Größe ist ein Thema, und natürlich auch die also das ist jetzt vielleicht nicht so lustig, aber die Weite des Landes, also wo in Österreich jeder Zentimeter genutzt wird, und dort ist im Prinzip, also in der Ukraine, was damals so vor 10, 15 Jahren einfach früher auch noch brach gelegen ist, und du denkst, das gibt's nicht, ja. Aber in Moskau selber, das ist so lange her, es war halt einfach, ist schon beeindruckend, es ist ja 10 Millionen Einwohnerstadt, und die Größe, und speziell in der U-Bahn, ich meine, die Moskauer U-Bahn hat befördert pro Tag mehr Menschen als, glaube ich, London und New York zusammen. Und da gehst, und da ist es ein Wurl und riesig, und die Distanzen, also die Häuserblöcke, das ist alles viel größer bei uns, auch mit den Seitenstraßen und so. Also das ist bei uns alles viel kleinstrukturierter. Und das war am Anfang schon so eine Umstellung, dass du denkst, ja, nächster Häuserblock. Okay, na, Taxi brauche ich nicht, und dann gehst du los. Ja. Ist aber der Häuserblock fast einen Kilometer lang. Okay. Ja. Und also da muss man wirklich umlernen, dass halt gewisse Dinge musst anders planen, und du musst halt wirklich auch mit der Straßenbahn teilfahren und mit dem Bus, weil es halt nicht so dieser Katzensprung ist. Und also da bin ich einige Meter gelaufen, und auch so Distanzen, man sieht halt den Kreml, aber wenn du dann dort bist und sich sagen, das ist sehr groß. Das ist, Kiew war da schon wieder viel gemütlicher. Kiew ist, und Ukraine war immer auch irgendwie bodenständiger für mich. offener, also südlicher. Ja, Geschichten gibt es viele lustige, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt im Podcast erzählen soll.
Wie würde das denn, ist ukrainisch verwandt mit dem Russen? Ist es
Dialekt? Ja, natürlich. Das ist, also ich versuche es immer so zu erklären, deutsch-holländisch oder spanisch-portugiesisch. Mhm.
Also es ist nicht wie deutsch, österreichisch nicht so nah.
Nein, aber es gibt im Ukrainischen sehr viele deutsche Lehnwörter, weil Maria Theresia begonnen hat, in der Westukraine sehr viele Handwerker aus Deutschland anzusiedeln. Und deswegen sind die ganzen technischen Begriffe im Ukrainischen fast deutsch. Mhm. Und das zum Beispiel, also Werkzeugnamen etc. leicht abgewandelt, aber zum Beispiel das Dach ist das Dach, die Kreide ist die Kreide, Wachterwarte ist bewachen, Wartewarte ist warten, glaube ich. Und da gibt es total viele Wörter und die ukrainische Sprache, also ein Philolog hätte eine Riesenfreude daran, weil der würde sofort verstehen, dass die Ukraine total europäisch ist und die russische Sprache hat viel mehr asiatische Einflüsse. Mhm. Und zum Beispiel im Schwedischen hast, also Schweden hat ja auch eine Geschichte mit der Ukraine, wie sich das also wie das Schwedische Reich gegen die Russen gekämpft hat im 17. oder 18. Jahrhundert. Und das sind diese Wörter, Debro, auf Schwedisch ist gut, Dobre auf Ukrainisch. Ja. Tak, Tak, ja, ja. Also im Ukrainischen, im Russischen wäre das da. Mhm. Und
die Wikinger waren das.
Genau, die Wikinger, ja. Ja, es waren die Handelsrouten. Ja. Und du hast ja zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, du hast ja auf der ganzen Südukraine am Schwarzen Meer ganz viele griechische Ausgrabungsstätten, weil das Schwarze Meer auch unter den Griechen schon besiedelt war. Ich war vor einem halben Jahr bei einer Ausgrabungsstätte in der Zentralukraine, 100 Hektar großes Feld und das wurde von Engländern mit so Röntgensensoren abgescannt. Haben sie, glaube ich, schon mal auf so National Geographic oder so sieht man das. Und die haben da eine Baustruktur ausgehoben. Besiedelung 5000 Jahre vor Christus, 10.000 Menschen. Also es war richtig groß.
Boah, ja.
Und das Spannende war, die Häuser waren alle gleich groß. Da gab es keine Hierarchie.
Sehr cool.
Spannend. Super spannend. Also es gibt so viele spannende Geschichten und es wurde halt einfach jetzt auch, weil die Ukraine als solches gibt es ja schon sehr, sehr lange, auch mit den Kiewer Rus und so. Und da gibt es so viele spannende Geschichten. Andere Geschichte, weil ich mich halt in der Musik ein bisschen engagiert habe, war zum Beispiel, die Ukraine hatte 17.000 Musikschulen.
Boah.
Und
also die Kultur ist dort auch hochgelebt.
Also, und ich habe das den Ukrainern gesagt, ihr müsst die Kultur mehr herzeigen, ihr müsst sie mehr übersetzen ins Englische. Weil Europa kennt seine Freunde ganz stark emotional durch die Kultur. Mhm. Das ist ja das, was uns auch in Amerika immer so ein bisschen befremdet, dass gewisse Dinge den Amerikanern nicht so wichtig sind. Mhm. Also jetzt alte Architektur, also weil es halt einfach nicht da ist, ja. Und gewisse Dinge oder die Geschichte jünger ist insgesamt. Und dann siehst du diese alte Geschichte, die du halt auch auf Europa umlegen kannst. Und da ist die Ukraine ein Eldorado.
Ein schönes Ende.
Thomas, am Schluss vom Frühstück mit Bier noch, dann machen wir normalerweise unseren Word-Rap. Ich würde jetzt sagen, du sagst uns jetzt noch, was dürfen unsere Hörerinnen und Hörer vorbeibringen? Was sind die wichtigsten Spenden, die du brauchst? Was ist in den nächsten Wochen, Monaten noch gefragt? Wo soll man hinkommen und wie kann man die unterstützen?
Ja, die wichtige Unterstützung ist auf der einen Seite Geld spenden für die größere geordnete
Die kann man Eingriffe. Auch bei euch da abgeben.
Ja, wir haben ein eigenes Konto auch. Also es ist alles auf unserer Homepage und auch auf Facebook, alle Informationen zu finden.
Support. Wir werden das auch verlinken im Podcast.
Das zum Ersten. Zum Zweiten Medikamente, ganz speziell Antibiotika, Kindermedikamente, dann Hilfe auch immer wieder, dass Leute, die bei uns mitarbeiten wollen, dass sie vorbeikommen, bei unserem Second-Hand-Job, Kleidersortierung, da helfen uns ein paar Stunden, auch tatkräftige Männer, weil wir auch immer wieder einpacken müssen und jetzt nach einem Monat unser Kernteam, wir rund um die Uhr arbeiten und es hat aber jeder im Prinzip eine Firma, einen Job hat sich freistellen lassen, also da ist Unterstützung auch gefragt und insgesamt verfolgst das Thema weiter mit, denn es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um europäische Werte, es geht eigentlich um alles. Mhm.
Thomas, vielen Dank für deinen Einsatz. Wir sagen danke für dieses spannende Frühstück mit Bier. Im Hintergrund hört man es schon, du wirst wieder gebraucht und bist gefragt. Und viel Kraft noch und danke für deine Zeit.
Alles Gute. Danke. Tschüss.
Frühstück mit Bier.